In der Hütte hatten sie ihn an jenem Spätnachmittag nur kurz gesehen. Er war sehr zeitig schlafen gegangen, weil er am anderen Morgen früh los wollte. Die beiden Mädchen hatten auf ihren Strohsäcken noch bis zum Einschlafen über den komischen Kavalier gekichert. Der nächste Tag war dann weniger lustig verlaufen. Das erste Ärgernis war erbsensuppendicker Nebel gewesen, der sich auch im Laufe des Vormittags nicht hatte lichten wollen und damit alle Ausflugswander- oder gar Kletterpläne zunichte gemacht hatte. In der Hütte war es eng geworden. Die Schlafräume und Kammern waren bis auf den letzten Strohsack belegt und in der Gaststube hatten auf den Bänken, auf denen sonst 4 Leute saßen, 6 Platz finden müssen. Trotzdem war die Stimmung gut gewesen. Ein Wiener, der eine Gitarre dabei hatte, war mit seinem Instrument und seinen Liedern zum Mittelpunkt der Gesellschaft geworden. Er sang sich die Kehle heiser und schrammelte sich die Fingerspitzen wund. Wenn es nur 4 Quadratmeter freien Raum in der niedrigen Stube gegeben hätte, wäre wohl sogar getanzt worden. Am Fenster neben dem Durchgang zur Küche hatten die beiden Freundinnen einen Platz ergattert. Am gleichen Tisch ihnen gegenüber war es dem Dicken vom Tage zuvor gelungen, einen Stuhl zu erobern. Er war ganz offensichtlich glücklich, in ihrer Nähe sitzen zu können, denn er hatte sie den ganzen Vormittag nicht aus den Augen gelassen, während er schweigend dagesessen und aus einer faustgroßen Pfeife dicke, aber gut riechende Wolken ausgestoßen hatte. Es war nur nicht ganz klar geworden, ob er Mathilde oder Edeltraud meinte. Das zweite, viel ärgerlichere Ereignis jenes Tages hatte sich am Nachmittag angekündigt, als der dichte Nebel einem steten, vorhangähnlichen Regen gewichen war. Mathildes Freundin war zunehmend stiller geworden, hatte mit schiefem Lächeln den Wein abgelehnt, den Theo Benevitz spendiert und ihr angeboten hatte, und war dann plötzlich blass und schmal mit tiefen Ringen unter den Augen in einen Schüttelfrost gefallen, der Mathilde und alle Umsitzenden erschreckte. Die Hüttenwirtin hatte zwar gemeint, das sei nur eine Sommergrippe, sowas komme öfter mal vor, und vergehe mit Tee und Wadenwickeln ganz schnell wieder. Aber an Bergsteigen sei ganz gewiss in den nächsten 4, 5 Tagen nicht zu denken. Sie hatte die Kranke in einer Extrakammer untergebracht und sich derbgütig um sie gekümmert. Am nächsten Morgen war der Himmel blitzblau-blank gewesen und innerhalb einer Stunde nach Sonnenaufgang die Hütte nahezu menschenleer. Außer einer Familie mit Kindern hatten nur noch Mathilde Cornels und Theo Benevitz in der Gaststube gesessen und gefrühstückt. Alle anderen waren schon unterwegs gewesen.
»Wollten Sie nicht aufs Dach?«
hatte sie ihn gefragt.
»Ja, das schon. Aber wenn ich weiß, dass Sie hier dann allein herumsitzen müssen, da vergeht mir die Laune.«
Er hatte das so gesagt, dass Mathilde ihn in diesem Augenblick geliebt hatte. Dass man schwere Touren nicht am ersten Tag nach starken Regenfallen macht, hatte sie damals noch nicht gewusst. Als sie nun, gut 12 Jahre später, wieder an all das dachte, kam es ihr vor, als sei sie damals nicht ganz richtig im Kopf gewesen. Jetzt und hier, in der Gaststube des Erzherzog Franz in Kofelseeheim, nachdem Theo der Wirtin vom Dachl erzählt und damit ihre Erinnerungskette ausgelöst hatte, jetzt und hier, in ihrer Handtasche das Mittel, mit dessen Hilfe sie sich von diesem Mann befreien wollte, jetzt und hier, konnte sie nicht glauben, was damals geschehen war. Seine Kletterkünste konnten es kaum gewesen sein, denn damit war es nicht so weit her. Aber das hatte sie nicht gemerkt, als es ihm gelungen war, sie zu überreden, mit ihm die Tour zu machen, die sie eigentlich mit der Freundin hatte machen wollen. Sie hatte sich ihm anvertraut und von ihm den Hof machen lassen, weil es ihr Spaß machte, Hofier zu werden. Vielleicht auch, weil es ein Triumph über die Freundin war. Ein kleiner Ätsch, mich meint er Sieg, über die hübschere, erfolgreichere Freundin. Nicht zuletzt hatte wohl auch ihre mit den Jahren wachsende, nie zugegebene, aber immer vorhandene Angst, ein übrig gebliebenes Mädchen zu werden, eine Rolle gespielt. Denn sie hatte mit ihren 28 Jahren bis dahin kein Glück in der Liebe gehabt, obschon sie nicht hässlich, aber zu ängstlich und aus Angst zu abweisend gewesen war. Kurz und gut, Mathilde Cornels war am nächsten Morgen, versehen mit dem leicht spöttischen Segen der Krankenfreundin hinter Theo Bennewitz, in die schwierige Dachel-Nordwand gestiegen. Und sie hatte sich am Nachmittag, als sie nach langen Stunden kräftezehrender, atemberaubender, schwindelerregender, lebensgefährlicher Kletterei glücklich den Gipfel erreicht hatten, von ihm küssen lassen. Und hatte ihn wieder geküsst. Nicht nur so aus Gipfelbezwinger-Euphorie, sondern mit durchaus anderem Beigeschmack. Sie war todmüde mit schmerzenden Beinmuskeln, aber eigenartig glücklich, weitere 3,5 Stunden später in der Hütte an seiner Seite auf dem Strohsack eingeschlafen. Er war für den Austausch von Zärtlichkeiten wohl zu erschöpft gewesen, hatte ihr nur behutsam schüchtern unter der Wolldecke die Brust ein bisschen gestreichelt und
»Gute Nacht, Liebste«, gebrummt.